Adlerblick, Impulsgeber für Unternehmer und Führungskräfte. Mein Name ist Andreas Schmaler und ich möchte Sie natürlich wieder ganz, ganz herzlich begrüßen zu unserer heutigen Ausgabe. An der Stelle sei natürlich erstmal gesagt, ja, vielen, vielen Dank für das tolle, positive Feedback, ja, was ich bekommen habe in den letzten Tagen zu unserem Podcast mit Dennis Aytekin. Und ja, also diejenigen, die ihn noch nicht gehört haben, ich kann es nur noch mal empfehlen, auf jeden Fall, sich ihn anzuhören. Und wie gesagt, das Feedback war wirklich großartig, was ich auf allen Kanälen ja dazu auch bekommen habe. Und ich habe es ja auch gestern oder vorgestern bei Facebook auch noch mal von meiner Seite aus geschrieben. Das ist für mich natürlich auch noch mal eine ganz, ganz große Motivation, genau an der Stelle auch weiterzumachen. Wir haben jetzt ja die 70. Ausgabe gehabt, heute die 71. Und ich habe den Podcast ja vor gut anderthalb Jahren ins Leben gerufen, um meine Erfahrungen zu teilen zum Thema Führung, zum Thema Kultur und natürlich auch immer wieder Expertise ja auch reinzubringen. Und zum Thema Expertise habe ich heute einen ganz, ganz besonderen Gast, auf den ich mich auch wieder sehr freue. Und auch hier haben wir wieder jemanden, den im CEC-Kontext sicherlich auch schon viele Hörenden und Sehenden kennen. Nämlich, ich freue mich heute auf Erik Spielmann von der Westprüfung aus Gießen. Und die Westprüfung ist ja einer unserer engen Partner, mit denen wir die letzten Jahre sehr intensiv auch zusammenarbeiten. Und auch Axel Becker von der Westprüfung hat schon einen Podcast gemacht. Die beiden, Axel Becker und Erik Spielmann, haben schon auf unseren diversen Veranstaltungen immer wieder auch tolle Beiträge auch geleistet. Und ich habe auch mit Erik Spielmann letztes Jahr im Rahmen unserer Jahrestagung in Frankenberg, die ja jetzt auch bald wieder ansteht in den nächsten Tagen, haben wir, also dazu später noch mehr, haben wir einen Live-Podcast auch aufgenommen. Und nicht nur, dass er und sein Partner Axel Becker auch inhaltlich immer wieder tolle Dinge uns natürlich mit reinbringen. Sie sind unter anderem natürlich auch erfahrene CEC-Klienten. Und wir hatten heute auch tatsächlich schon tagsüber den ganzen Tag miteinander zu tun. Haben uns jetzt nur mal kurz ein paar Stunden nicht gesehen sozusagen, weil wir hatten heute unser Quartalsmeeting. Auch dazu können wir gleich noch ein bisschen was erzählen. Aber jetzt erst einmal, ja, viel Spaß bei unserer heutigen Ausgabe. Ach, ich habe doch gar nicht gesagt, worüber wir heute reden wollen im Schwerpunkt. Und zwar, wir haben heute ein ganz besonderes Thema, was viele natürlich auch beschäftigt und ja, wo sich viele auch Gedanken darüber machen, nämlich mit Nachfolge, ja, Konstellationen. Und da gibt es ja familieninterne Nachfolge oder vielleicht auch externe Nachfolge oder vielleicht will einer Nachfolger finden oder Nachfolger werden. Und was da so alles zu beachten ist, darüber wollen wir heute sprechen. Und jetzt wünsche ich Ihnen gleich viel, viel Spaß bei unserer heutigen Ausgabe.
Adlerblick. Der Podcast mit Andreas Schmaler, Ihr Impulsgeber für Unternehmer und Führungskräfte.
Ja, lieber Erik Spielmann, herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Ausgabe. Ich habe schon einige ankündigende Worte ja eben über Sie auch ja gesagt und freue mich natürlich sehr, dass Sie sich wieder die Zeit nehmen. Und ich habe auch schon gesagt, dass wir heute schon den Tag miteinander ja verbracht haben. Auch dazu vielleicht gleich noch ein bisschen mehr. Aber bevor wir einsteigen, ich glaube, es gibt viele Leute, die Sie kennen, aber es gibt auch noch einige, die Sie nicht kennen. Von daher würde ich Sie erstmal bitten, sich kurz natürlich nochmal vorzustellen, wer Sie sind, was Sie machen. Und ja, dann steigen wir mal ins Thema ein.
Ja, lieber Andreas Schmaler, vielen Dank. Ich stelle mich natürlich sehr gerne erstmal vor. Mein Name ist Erik Spielmann. Ich bin 59 Jahre alt. Ich bin einer der Partner bei der Westprüfung in Gießen. Wir beraten mittelständische Unternehmen, deren Gesellschafter und Geschäftsführer in den Bereichen Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung, Rechtsberatung. Wir beraten also aus einer Hand und unsere Mandanten, die bekommen von uns eine kompetente, herzliche und authentische Beratung auf Augenhöhe und profitieren auch von unserem professionellen nationalen und internationalen Netzwerk. Es ist so, unterstützt durch uns kann der Mandant sich wirklich auf seinen wirtschaftlichen und persönlichen Erfolg konzentrieren und sein Kerngeschäft weiterentwickeln. Wir schaffen für den Mandanten Sicherheit für die Zukunft, Freiräume und Lebensqualität. Und das ist eben unser Ansatz und da sind wir sehr erfolgreich.
Das sind sehr schöne Sätze, lieber Herr Spielmann. Und ich habe jetzt gerade so ein bisschen geschaut, ob die Vision ja irgendwo bei Ihnen in der Nähe im Büro hängt, ja. Weil das, was Sie ja da gerade so sagen, das ist ja auch das, was inhaltlich sehr stark auch an die Vision der Westprüfung ja auch erinnert, die wir ja auch zusammen entwickelt haben. Und ich habe es eben schon gesagt, ja, nicht nur, dass Sie natürlich in Ihrem Bereich Experten sind, ja, und da tolle Beiträge auch leisten, was uns ja auch schon seit vielen Jahren verbindet, auch in der Kooperation, sondern dass Sie ja auch selber CEC-Klient sind. Und ich denke, bevor wir zum eigentlichen Thema heute kommen, nochmal ganz kurz vielleicht so dazu auch ein paar Sätze, warum CEC und was so in der Zusammenarbeit bisher vielleicht auch für Sie, ja, der besondere Nutzen ist und vor allen Dingen, wie lange die Zusammenarbeit auch schon geht.
Ja, das mache ich gerne. Also die Zusammenarbeit, die geht schon seit 2017, also schon einige viele Jahre. Und für uns war der Ansatz immer wieder, wir sind selber Berater, wir sind Experten auf den Gebieten, aber wir sind natürlich nur auf unseren Gebieten Experten. Steuerberatung, Rechtsberatung, Wirtschaftsprüfung, alles, was damit zusammenhängt. Aber darüber hinaus brauchen wir oder haben wir erkannt, dass wir fachkundige Berater brauchen, die uns eben bei dem Thema Unternehmensentwicklung, Unternehmenswerte, Leitbild voranbringen. Und damals waren wir auf der Suche nach einem Partner, der hier zukunftsorientiert aufgestellt ist, der uns entsprechend Möglichkeiten an die Hand gibt, wie wir unser Unternehmen weiterentwickeln können, wie wir uns um Mitarbeiter kümmern, wie wir insgesamt auftreten. Und damals sind wir eben in Kontakt mit der CEC und dem Herrn Schmaler gekommen und haben uns das ja in Ruhe mal angehört und dann gesagt, okay, machen wir. Und wir haben die Entscheidung keinen Tag bereut.
Das ist schön zu hören. Also damit kann ich gut starten auf jeden Fall mit so einer Aussage. Und ist ja ganz interessant. Ich muss da gleich mal so ein bisschen ketzerisch auch nachfragen. Wir hatten es ja heute auch als Thema tatsächlich. Wenn ich ja oftmals mit Unternehmern ins Gespräch komme und es um unsere Zusammenarbeit geht, dann wird mir ja oftmals entgegnen, ja, dafür haben wir unseren Steuerberater und der bespricht das alles mit uns und der kann das, ja. Und andersrum haben wir heute mal so ein bisschen darüber philosophiert, warum nicht noch mehr auch Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungskanzleien mit uns den Prozess machen, obwohl sie ja von Ihnen jetzt permanent hören, wie gut der Prozess läuft. Was ist da die Krux in der Konstellation? Da bin ich mal sehr gespannt, was Sie da sagen.
Naja, die Krux ist eben, Berater sind es gewohnt, Probleme zu lösen. Ja, die werden von dem Mandanten gefragt, die haben die treffen Entscheidungen, die beraten, die fühlen sich halt als jemand, der eben mit, egal was auf in Zukunft, erstmal damit umgehen kann. Ja, darum geht es aber gar nicht, weil die Themen, um die es hier geht, um Personal und Unternehmensentwicklung und so, das geht nicht um Zahlen, das geht nicht um Gesetze, sondern das geht um strategische Weiterentwicklung. Und wir haben einfach für uns festgestellt, und das kann ich auch nur jedem raten, man zieht sich ja auch nicht selber einen Zahn, wenn man Zahnschmerzen hat, sondern geht zum Zahnarzt. Und wenn man eben für eine strategische Unternehmensentwicklung Experten braucht, dann muss man sich die Experten suchen und sich das genau anschauen und dann eben den Prozess starten.
Ja, wir starten jetzt ja tatsächlich schon ins 8. Jahr. Ja, wir haben heute nochmal das letzte Quartalsmeeting gehabt für dieses Jahr und vielleicht auch nochmal so, weil viele, wie gesagt, die CEC-Klienten sind, die heute sich das Ganze anhören oder zuschauen, die wissen, worüber wir reden, aber es gibt ja auch viele, die es noch nicht so in der Tiefe auch kennen, vielleicht deswegen nochmal so 2-3 Sätze zum heutigen Quartalsmeeting, was wir heute gemacht haben und dann gehen wir aber direkt in unser heutiges Thema rein.
Ja, gerne. Also im Quartalsmeeting heute ging es um Resümee. Wie ist das erste Dreivierteljahr gelaufen 2023? Und zwar in allen operativen Bereichen, ob das jetzt Rechtsberatung, Steuerberatung oder Wirtschaftsprüfung ist. Was haben wir erreicht? Was haben wir alles umgesetzt? Es geht aber auch genauso um die Themen Marketing, Office-Team. Wie stehen wir da? Welche Maßnahmen müssen wir treffen, damit wir am Markt wahrgenommen werden, was müssen wir tun, um uns auf Neuentwicklungen einzustellen, wie gehen wir mit den Themen Personalengpass um. Ich kann hier nur sagen, wir haben keinen Personalengpass. Ja, wir haben letztens für eine Stellenausschreibung 20 Bewerbungen bekommen und genau das waren auch die Ansatzpunkte, wieso wir eben den Strategieprozess auch gestartet haben. Das Ziel war, die besten Mitarbeiter arbeiten bei uns oder wollen bei uns arbeiten und das Ziel haben wir erfolgreich erreicht.
Und was heute auch nochmal ja auch thematisiert wurde, ist, dass wir eine sehr niedrige Mitarbeiterfluktuation haben. Also das, glaube ich, spiegelt es ja auch nochmal gut wider, dass wer jetzt bei der Westprüfung auch ist, auch bei der Westprüfung gerne bleiben möchte.
Ja, das ist so. Wir haben praktisch keine Fluktuation. Dieses Jahr hat uns eine Mitarbeiterin verlassen, die wir auch respektvoll verabschiedet haben, der wir auch mitgegeben haben, wenn sie wieder kommen will, ist sie jederzeit herzlich willkommen. Und ansonsten ist für uns das erste Thema erstmal Mitarbeiterbindung und nicht Mitarbeitersuche. Und damit sind wir sehr erfolgreich.
Ja, sehr schön. Dann steigen wir gleich jetzt tief auch ein. Und genauso wie Sie es aussagen, so spiele ich den Ball natürlich auch direkt gerne zurück. Also wir können, wir haben auch beide den Lieblingshobby, der Fußball verbindet uns. Daher können wir auch gerne in der Sprache auch immer weitersprechen. Also wir können auch Doppelpass spielen. Und zwar, so wie wir natürlich als Strategieberater, Organisationsentwickler und Kulturberater natürlich auch wissen, wo unsere Stärken sind, aber auch wo unsere Grenzen sind, brauchen wir auf der anderen Seite genau Ihre Expertisen, die Sie mit in eine Zusammenarbeit auch einbringen können, um damit den Klienten oder das Unternehmen auch ganzheitlicher zu begleiten. Und ein Thema, was wir natürlich in unseren Prozessen auch immer wieder haben und wo wir intensiv mit dran sind, ist das Thema Nachfolge. Und da haben wir schon Dinge erlebt, ja, die sehr, sehr anspruchsvoll waren, um es mal ganz vorsichtig ja auszudrücken, wo dann der 80-jährige Vater, ich übertreibe es wirklich nicht, ja, der 80-jährige Vater zu seinem 55-jährigen Sohn sagt, so jetzt darfst du endlich, ja, und der dann sagt, nee, jetzt will ich aber nicht mehr, und aber trotzdem immer noch entscheidet, ja. Und deswegen habe ich gesagt, wir müssen auf jeden Fall, weil ich es ja auch mitbekomme, es ist ja genauso auch bei Ihnen immer wieder ein großes Thema, möchte ich gerne mal mit Ihnen heute darüber sprechen, welche Erfahrungen Sie persönlich dazu gemacht haben, was Sie da aus dem Kontext der Westprüfung dazu auch sagen können mit den Dingen und was Sie auf jeden Fall auch an Tipps geben, was man bei dem Nachfolgethema auch insgesamt alles berücksichtigen sollte. Und deswegen denke ich mal, sollten wir da mal einsteigen und würde Ihnen auch erstmal ein ganz offenes Feld geben, Herr Spielmann. Was sind Ihre Erfahrungen, die Sie grundsätzlich mit dem Thema Nachfolgekonstellation bis jetzt da gemacht haben?
Also die Erfahrung, die ich bisher gemacht habe in vielen, vielen Jahren, ist es, dass es ein sehr komplexes Thema ist, dass es in sehr, sehr viele Lebensbereiche und auch rechtliche und steuerliche Bereiche reinspielt und dass man, wenn man hier versucht, einen Teilbereich zu stark in den Vordergrund zu schieben, dass man hier am Ende auf Fallstricke trifft, dass man nicht weiterkommt, dass man eben den ganzen Prozess nicht ganzheitlich betrachtet hat. Dieses Unternehmensnachfolgethema, da spielt das Gesellschaftsrecht mit, da spielt das Erbrecht mit, da gibt es das Erbschaftssteuerrecht, da gibt es noch Themen aus dem Familienrecht mit Eheverträgen und so weiter. Also das ist ein Thema, was man mit jemand besprechen muss oder mit einem ganzen Team besprechen muss, damit man am Ende die Lösung findet, die alle Beteiligten auch zufriedenstellt und die die Zukunft des Unternehmens auch sichert.
Wie ist denn dazu aus Ihrer Sicht, ich habe es ja eben gerade schon auch so ein bisschen aus meinen Erfahrungen geschildert, also wie gesagt, wir haben auch sehr schöne und sehr gute Nachfolgeprozesse begleitet, also ich könnte jetzt auch ein paar sehr, sehr positive Beispiele auch berichten, ja, die können wir vielleicht auch nachher nochmal einfließen lassen, was da gut gemacht wurde, aber ich kann auch ein paar sehr, sehr kritische Beispiele hier einfließen lassen, wo alles verkehrt gemacht wurde, was man nur verkehrt machen kann, ja. Deswegen vielleicht erstmal so Ihre die Frage erstmal an Sie, wann fängt man denn mit so einem Prozess überhaupt an? Also wann macht man sich Gedanken über eine Nachfolge? Wann sollte man so ein Thema auch aktiv vielleicht auch vorantreiben?
Naja, wenn man sich damit Gedanken macht, wenn man vielleicht Mitte 60 ist oder Ende 60 und so langsam feststellt, irgendwie wird mir das alles zu viel, ich habe da keine Lust mehr zu, dann ist es schon viel zu spät. Ja. Also dann ist es schon viel zu spät. Also ich rate dazu, spätestens mit 50 oder wenn man vielleicht auch Kinder hat, die da Interesse im Betrieb haben, vielleicht schon ein bisschen früher überhaupt damit anzufangen und die Sachen in die Wege zu leiten. Ja, man hat vielleicht auch Mitgesellschafter. Man muss das Thema rechtzeitig auf die Tagesordnung bringen, weil wenn man zu lang wartet, ist es nicht mehr zu handeln. dann überholt einen das Tatsächliche, was passiert, und man hat da nur noch die Möglichkeit zu reagieren und nicht mehr die Möglichkeit zu agieren. Und gerade für einen Unternehmer ist es ja am Schluss seines Tätigkeitsbereichs eher schwierig, dann nur noch als Objekt wahrgenommen zu werden und nicht mehr als Subjekt, das agiert und das Dinge eben aktiv angeht. Ja, das widerspricht ja letztendlich dem, was der Unternehmer auch in seiner gesamten unternehmerischen Tätigkeit gemacht hat.
Wenn wir jetzt, so wie Sie ja jetzt den klassischen Fall auch erstmal da in den Raum stellen, Sie sagen, es geht eigentlich um das Thema der die Familie oder die Unternehmer in Personen, sei es egal jetzt Unternehmer, Unternehmerinnen, suchen eine familieninterne Nachfolge mit 50. Die Kinder sind ja in dem Zeitpunkt in der Regel vielleicht noch unter 20 sogar. Ja, kann man da schon mit den Kindern über solche Dinge reden oder kann man da schon das auch thematisieren oder ist es da noch zu früh?
Also man kann da schon mit den Kindern drüber reden und man man muss halt überlegen, in welchem Umfang, wie man das Thema angeht. Und wenn ich natürlich nach Hause komme, jeden Tag über den Betrieb schimpfe, dann wird man wenig Verständnis dafür finden, vielleicht damit tätig zu werden. Sondern da geht es halt schon darum, früh die Wurzeln zu legen, dass man eben hier Interesse sieht und vielleicht die Kinder auch Interesse haben, ja. Und vielleicht noch eins, wenn ich eben von 50 gesprochen habe, man darf natürlich nicht vergessen, man könnte auch mit 35 vielleicht ausfallen. Also man müsste halt auch in frühen Jahren, also vielleicht mit ganz kleinen Kindern und so, sich schon mal Gedanken machen, was würde denn passieren, wenn ich morgen ausfalle. Wir reden da manchmal so bei uns so ein bisschen lax vom Probesterben, ja. Sterben wir mal probeweise, was passiert dann? Das sind auch Themen, da muss man natürlich auch dran denken.
Ja, auch gut, dass Sie es ansprechen. Wir hatten ja auch im Vorfeld schon uns dazu ausgetauscht und dazu werden wir auch am Ende gleich nochmal was sagen. Dieses Thema wollen wir auf jeden Fall ja auch nochmal ganz, ganz aktiv auch angehen. Wollen wir auch im Rahmen der nächsten Jahrestagung, wollen wir dazu auch nochmal was thematisieren. Was passiert an so einem Tag X, ja, wenn wirklich so ein Ausfall, sei es temporär oder dann auch wirklich, wie Sie es eben sagen, auch wirklich dauerhaft passiert. Was passiert mit einem Unternehmen? Aber ich glaube, das ist so, ne, typisch, ich überlege jetzt gerade, ob ich sage menschliche oder männliche, ja, Eigenschaft, dass wir glauben, wir leben ewig, ja, und uns kann auch nie was passieren. Also wir haben das goldene Schwert, ja, und sind da immer geschützt und gegen Denken aus geht immer so weiter, ja. Also von daher, warum tun sich, ich sage jetzt mal ganz, ich glaube schon, dass es eher ein Männerthema ist, oder? Warum tun sich Männer so schwer damit, ja, da über solche Dinge nachzudenken, loszulassen? Ist es Schwäche, die damit gezeigt wird? Was meinen Sie?
Ja, ich glaube, das ist eher so das Thema, ich verdränge das, ja. Ich verschiebe das in die Zukunft. Ich sehe da jetzt keine Notwendigkeit, es klappt doch alles. Und ich muss mir keine Gedanken machen. Und das geht so, ja, ich habe einige Mandanten, die ich jedes Jahr immer wieder anspreche. Wir haben uns das zur Aufgabe gemacht, immer wieder zu schauen, wo kann denn eben eine Beratung oder wo muss eine Beratung erfolgen? Und es gibt einige, die verdrängen es einfach. Ja. Mhm. Und dann kommt manchmal dann eben der Anstoß von den Kindern, von dem Ehepartner, um dann doch noch rechtzeitig hier in die Unternehmensnachfolgeplanung einzusteigen.
Mhm. Ja, ich hatte wirklich auch, muss ich sagen, mal einen Fall. Mit denen hatte ich 2, 3 Gespräche geführt. Das war ein 80-jähriger Unternehmer. Der hat eine Firma, ein Elektrobauunternehmen geführt mit 300 Mitarbeitern. Und da waren wirklich 2 Kinder, die waren Mitte 40, Ende 40. Ja. Und er hat es den beiden Kindern irgendwie nicht zugetraut, dass die Nachfolge ja einnehmen. Und dann habe ich mit ihm ein paar Gespräche geführt und er war der Meinung, er könnte das noch 10 Jahre so weitermachen, ja. Und wollte auch nicht loslassen und war auch nicht offen für irgendeine Lösung, ja. Und ich muss sagen, ich habe das Beratungsmandat dann aus CEC-Seite abgelehnt, ja, weil ich gesagt habe, das kann nicht gut gehen. Das kann kein, ich habe jetzt auch den Kontakt verloren, ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, war kurz vor Corona, aber mich würde es wirklich interessieren, was aus denen geworden ist. Also das war für mich so der klassische Fall, den wir gerade eben da beschreiben.
Ja, und das ist auch schwierig. Also da werden natürlich auch Werte vernichtet, die man sich vorher aufgebaut hat. Weil mit jedem Jahr, in dem man die Nachfolge nicht geregelt hat, sinkt natürlich das Interesse von potenziellen Kindern, Verwandtschaft, aber auch von Investoren. Ja, also wenn dann alles an dem 80-Jährigen hängt, wer will dieses Unternehmen noch kaufen? Welche Möglichkeiten gibt es, das weiterzuentwickeln? Welche Entwicklungen sind da vielleicht verschlafen worden? Wie viele Kunden sagen, ja, solange der noch dabei ist, mache ich eben noch weiter, und wenn der mal ausgeschieden ist, dann bin ich weg. Also das Risiko steigt mit jedem Jahr. Hm. Und das habe ich bei einigen schon erlebt, bei einigen Mandanten, wo dann auf einmal auch Unternehmen in ein tiefes Loch fallen und Schwierigkeiten haben, sich dann nochmal zu berappeln. Ja. Hm.
Wie groß schätzen Sie denn im Moment die, ich meine, viele, wenn ich jetzt Handwerksbetriebe nehme, schließen die Tore im Moment? Ja, also wenn ich jetzt mal zum Beispiel überlege, auch hier so um uns herum, was so traditionelle Handwerke sind, die alle keine Nachfolge gefunden haben. Ja, es wird sich von den Kindern ja dann kaum noch einer es antun, ja, in ein klassisches Handwerk reinzugehen und das Gleiche, wie Sie es eben auch schon gesagt haben, zu machen, was der Vater gemacht hat oder die Eltern gemacht haben, und finden keine Nachfolge. Gibt es denn aus Ihrer Sicht noch viele Familien Nachfolgen, die gewünscht sind, die auch die Kinder noch wollen, ja, in der heutigen Zeit?
Also es gibt noch einige. Also das hatte ich ja vorhin schon gesagt, das hängt eben damit zusammen, wie man letztendlich mit der Selbstständigkeit umgeht, mit dem Unternehmen. Was spiegele ich den Kindern? Was ist da interessant? Wie nehme ich die mit? Aber natürlich wird nicht jeder Unternehmer Kinder haben, die Interesse haben. Aber möglicherweise gibt es ja in einem Betrieb Interessenten, Geschäftsführer oder leitende Mitarbeiter, die Interesse haben. Das wäre ja auch eine Möglichkeit, eine Unternehmensnachfolge darzustellen. Und wenn das gar nicht geht, dann kann man sich natürlich auch je nach Größe des Unternehmens einen Investor vorstellen, der das übernimmt. Und auch so ein Prozess dauert natürlich. Also selbst wenn Sie ein florierendes Unternehmen haben und sagen, ich will das jetzt verkaufen, da wird Ihnen keiner morgen vor der Tür stehen. Auch da gilt es darum, sich Gedanken zu machen, wie so ein Verkauf begleitet werden kann, wie das übergeleitet werden kann. Und auch da braucht man Zeit, um es gut zu machen.
Ja, damit machen Sie ja schon nochmal jetzt ein weiteres Feld auch sehr schön aus, ja, auf. Also jetzt nochmal diese Möglichkeiten quasi zu eruieren. Also, dass man nicht ja nur einen Tunnelblick ja haben muss und sagen muss, okay, ich habe keine Kinder und was jetzt? Und jetzt muss ich so lange wie möglich durchhalten, sondern auch da einfach weiterzudenken und zu sagen, so welche Möglichkeiten kann ich überhaupt in Betracht ziehen für eine gute Nachfolgekonstellation, ja? Und dem Unternehmer sollte es doch eigentlich immer daran gelegen sein, dass das Unternehmen, auch wenn er sich mal zurückzieht, egal wann und wie, auch erfolgreich weitergeführt wird, oder? Das sollte doch die oberste Maxime sein, finde ich.
Nein, das sollte auf jeden Fall immer das oberste Ziel sein. Und das lässt sich auch verwirklichen, wenn man, wie gesagt, früh genug damit anfängt. Ja. Und das ist halt dann auch die Königsdisziplin für einen Unternehmer, dann aufzuhören, wenn man das selber für richtig hält und den richtigen Zeitpunkt auch zu finden. Mhm. Ja.
Sie haben ja gerade schon mal so ein bisschen ein paar Dinge, ein paar Möglichkeiten angesprochen. Also familieninterne Nachfolge, aber dann ist es ja auch die Frage, operative Geschäftsführungstätigkeitsnachfolge, oder ist es dann auch gleich eine Gesellschaftsübernahme oder eine Gesellschaftsanteilübernahme, eine Übertragung über die Jahre. Vielleicht erzählen Sie da so ein bisschen nochmal aus dem Nähkästchen, was es da für Möglichkeiten gibt. Ja, also über was kann man da nachdenken?
Naja, da gibt es vielfältige Möglichkeiten. Man kann natürlich schon relativ früh auch damit beginnen, Anteile von einem Unternehmen an die Kinder zu übertragen, um da auf jeden Fall die mit ans Unternehmen zu binden. Und dann kann man über Geschäftsführer oder leitende Angestelltenposition das Thema weiter forcieren. Und dann stellt sich natürlich irgendwann die Frage, findet man jemanden, der das Unternehmen komplett weiterführt? Will jemand nur Gesellschafter werden und man begleitet vielleicht auch noch eine Zeit lang Geschäftsführer in der Beiratstätigkeit? Ja, man wechselt vielleicht die Unternehmensform, um hier Fremdgeschäftsführung zu ermöglichen, also von der GmbH und KKG vielleicht in eine GmbH. Das sind alles Themen, über die kann man sich rechtzeitig Gedanken machen und kann das entsprechend begleiten. Aber wie gesagt, es braucht Zeit und man muss halt die richtigen Lösungen für sich finden, für seine persönlichen Verhältnisse. Manchmal geht es auch noch darum, was habe ich neben dem interessierten Kind weitere Kinder, die ich gleich behandeln will? Wie kann ich Vermögen aufteilen? Muss ich irgendwelche Ausgleichsmöglichkeiten schaffen und so? Das sind auch Dinge, die insgesamt dann noch mit in Betracht kommen, weil es ist in der Regel so, dass die Kinder gleich behandelt werden sollen und das ist auch ein Thema, über das zu reden sein muss. Ja.
Aber der meiste Stress für alle Beteiligten entsteht sicherlich daraus, weil entweder nicht früh genug, ja, oder nicht offen genug über diese Themen geredet wird, oder?
Ja, das ist klar. Also ohne eine Offenheit untereinander kommt man nicht voran. Wenn nicht einer sagt, was er will, und der andere genauso, dann weiß man auch nicht, wie man Lösungen finden soll. Also man muss schon in die gleiche Richtung gehen, an einem Strang ziehen, aber in eine Richtung, nicht in zwei verschiedene Richtungen. Und wenn das klar ist, was gewünscht ist und was man will, dann liegt es an dem Berater, die Lösung zu finden. Ja, das geht nicht immer schnell, aber es geht sehr gut und es gibt sehr, sehr viele erfolgreiche Übernahmen von Kindern, von vielleicht auch Verwandten, je nachdem, wer da Interesse hat, die Unternehmen nochmal auf einen ganz anderen Level gebracht haben.
Ja, oder auch das haben wir auch schon ein paar Mal erlebt, auch eine Verknüpfung oder eine Verbindung wirklich, das habe ich ja oft auch schon in unseren Visionsformulierungen drin, wenn wir an so einen Punkt kommen, dass wir sagen, eine Mischung aus familiengeführt und Management geführt. Also, dass man ja durchaus auch Kinder in oder ja, Familie sozusagen in Position bringen kann, aber durchaus natürlich auch Themen weiter mit reinbringen kann oder kompensieren kann, die auch durch eine externe Managementleistung damit eingebracht werden.
Ja, natürlich. Also da kann man sich auch Know-how einkaufen, je nachdem, wie man die Bereiche auch aufteilt. Es ist ja auch so, gerade erfolgreiche Unternehmer, die haben ja oft auch Kunden und Lieferanten, die da generationsübergreifend tätig sind. Wenn man hier den Nachwuchs rechtzeitig begeistert, dann kann man natürlich auch mit einem Kunden und Lieferanten auf Augenhöhe kommunizieren. Da gibt es auch Generationenwechsel. Man stellt halt eben auch die Geschäftstätigkeit für die nächsten Jahre auch sicher. Und Themen, die man selber nicht beackern kann, da muss man eben Fremdgeschäftsführer finden oder Expertise aus familienfremden Personen. Mhm. Ganz klar. Ja.
Das ist, finde ich, auch ein Thema, was da vielleicht auch da nochmal so zwei, drei Gedanken dazu, was ich erlebe, dass hier Unternehmer oftmals aus meiner Sicht zu kurz denken. Also historisch, jetzt wenn wir so ein bisschen die Sache zurückdrehen, ja, also die jetzig übergebene Generation, in der Regel ja die jetzt so Mitte, Ende 60 sind, ja, und viele natürlich auch mit einer, ich sage jetzt mal, starken Persönlichkeit, das Unternehmen in den letzten 30 Jahren aufgebaut haben oder vielleicht sogar noch länger und so ja auch diese starken Führungsrollen auch eingenommen haben, die jetzt sagen, jetzt brauche ich natürlich jemanden, also am besten natürlich mein Kind, ja, die genau mich eins zu eins kopiert und das genauso weitermacht, ja, wie ich es vorher gemacht habe und stellen dann fest, oh, der ist aber jetzt nicht so tough oder die ist nicht so tough und kann auch nicht vielleicht das und das alles, was ich konnte und oh je, was soll mit dem Unternehmen passieren, ja. Und ich habe jetzt eine Konstellation, ich meine, wir sind ja alle sehr eng verbunden mit dem Thema Insights, ja, und Outmatch, ja. Ich habe zwei tolle Kinder in dem Unternehmen, die aber genau eine Expertise von dem Vater nicht mitbringen. Und jetzt können die Kinder aber ja trotzdem eine grandiose Position einnehmen, auch in der Geschäftsleitung. Und das, was der Vater vielleicht vorher noch mit eingebracht hat, ja, das holen sie sich durch jemanden Fremdes mit dazu. Und zusammen können die eine tolle Geschäftsleitung bilden, die sicherlich in der Lage sind, das Unternehmen in die nächste Generation zu führen. Und die Kinder bringen Dinge mit, die der Vater nicht mitgebracht hat und könnten damit das Unternehmen grandios zum Blühen bringen, ja, als Führungstrio. Ja, also ich glaube, es ist wichtig, dass man sich einfach auch mal breiter Gedanken macht über solche Themen und es nicht so sehr im Tunnelblick sieht.
Ja, das stimmt. Also und jeder Unternehmer, der sein Unternehmen übergeben will, der muss vielleicht auch mal 20, 30 Jahre zurückdenken. Da war er auch nicht die Person, die er heute ist. Ja? Also man muss auch Nachwuchs die Chance geben, sich zu entwickeln, die Freiräume bieten und sich entsprechend da zu positionieren. Ja, wenn man das Abbild von sich selber sucht, dann wird es schwierig werden, überhaupt loszulassen. Das wird nicht funktionieren. Ja, man muss eben hier Türen öffnen und die dann eben auch begleiten als Unternehmer, zuhören und mithelfen, wenn das gewünscht ist, aber ansonsten dann eben auch loslassen können.
Ja, das ist, ich glaube, das ist eine der zentralsten Themen, dieses verdammte Loslassen, ja. Und auch dann natürlich die Kinder auch machen zu lassen oder auch vielleicht die sonstigen Nachfolger, auch wenn sie extern sind und keine Kinder sind, auch machen zu lassen und dann halt wirklich begleiten, auch mal Fehler zulassen und so weiter. Aber wenn ich natürlich da jedes Mal wieder reingrätsche oder weggrätsche, sogar noch vielleicht dramatischer, auch da fand ich schön, wie Sie gesagt haben, man muss mal 30 Jahre zurückdenken, welche Fehler hat man selber auch in der Zeit gemacht, die Geld gekostet haben, Zeit gekostet haben und so weiter. Und das muss man jetzt vielleicht auch der nachfolgenden Generation ja auch wieder zulassen.
Ja, das muss man auch. Das muss man auch. Und man kann ja, wenn man weiß, wo man hin will, durch verschiedene Maßnahmen auch eben doch noch weiter begleiten. Man kann als Beirat tätig sein, man könnte freiberuflich weiter beraten. Da gibt es Möglichkeiten, das auszugestalten. Man kann das auch natürlich nicht endlos weit strecken, aber man kann natürlich seine Expertise da noch mit einbringen, sofern das gewünscht ist. Und eben da ein paar wichtige Kontakte überleiten, man kann Lieferanten, man kann Kunden, man kann auch neue Ideen damit einbringen, aber man muss das Zepter aus der Hand geben, man begleitet das dann eben, ja. Und da gibt's Möglichkeiten, und die muss man halt nur besprechen und die muss man für sich und den Nachfolger definieren, damit das miteinander passt. Ja, damit man weiß, wer letztendlich die Entscheidung trifft. Ich kann nicht alles übergeben und dann versuchen, von extern das Unternehmen zu steuern. Dann hat man nur noch Marionetten da, das wird nicht lange gut gehen.
Ja, es sind zwei spannende Aspekte, die Sie jetzt nochmal da eben mit reingebracht haben. Da würde ich auch gerne nochmal nachhaken wollen. Das erste ist, Sie haben gerade gesagt, der Beirat, ja. Mit dem Beirat habe ich auch in vielen Konstellationen sehr gute Erfahrungen auch gemacht, ja, und dass ich wirklich dann der Übergebende auch dann in den Beirat dann auch mit reinsetzt nach einem gewissen Zeitkorridor und da vielleicht auch noch zwei, drei andere Leute mit Expertise mit dazu holt, ja, was ja dann auch schon mal viel Emotionen rausnimmt, ja, weil es ja nicht nur dann vielleicht der Vater ist oder die Mutter, die da im Beirat sitzt, sondern weil es dann vielleicht auch noch zwei, drei andere sind, die ja auch noch mit da reinbringen. Was würden Sie da empfehlen? Also wie sieht so ein Beirat aus? Wann sollte man das machen? Was empfehlen Sie da? Wen sollte man da mit reinnehmen? Wie groß sollte der sein? Was sind da Ihre Erfahrungen?
Naja, es ist so, ich meine, das Unternehmen muss schon eine gewisse Größe haben, so der Handwerksbetrieb. Dafür, das wird dann vielleicht ein bisschen zu kompliziert, wenn man hier einen Beirat installiert. Aber ansonsten mit 100 Mitarbeitern aufwärts ist das überhaupt kein Problem. Und da muss man eben bei dem Beirat schauen, dass man Expertise aus allen Bereichen hat. Ja, vielleicht den ehemaligen Unternehmensinhaber, den ehemaligen Unternehmer, aber auch jemand, der sich in dem Bereich auskennt, aus dem Bereich der Finanzierungsmöglichkeiten, Banken, wie auch immer jemand und vielleicht noch jemand aus dem Spektrum Rechtsanwälte, Steuerberater. Das müssen nicht unbedingt die Steuerberater sein, die auch das Unternehmen beraten, weil dann gibt es irgendwie vielleicht eine Interessenkollision oder einen Tunnelblick. Man muss Personen haben, die in der Lage sind, auch kritisch zu fragen, die nicht einfach nur da sitzen und alles abnicken, sondern da muss es einen wirklichen Mehrwert dafür geben. Und das ist wichtig, ja.
Wie kann man so einen Beirat dann institutionalisieren? Also bis wohin oder wann darf der Beirat sozusagen Einfluss nehmen oder wo muss der Beirat Einfluss nehmen? Wie weit kann er operativ da auch irgendwo eingreifen? Also wo sind da die Grenzen für so einen Beirat? Also da, die Frage stellen sich wirklich viele. Das würde ich auch nochmal ein sehr spannendes Thema finden. Das wäre fast ein eigener Podcast. Ja. Aber vielleicht nur zumindest nochmal zwei, drei Gedanken mehr dazu, zu dem Beiratsthema.
Ja, der Beirat. Also den kann man auf die eigenen Bedürfnisse zuschneiden. Man kann den einfach nur als beratendes Gremium ansehen, der, wenn er gefragt wird, eben seine Meinung dazu äußert, seine Stellungnahme dazu abgibt. Man kann ihm aber auch Rechte zuordnen, bis dahingehend, dass er einen Geschäftsführer bestellen kann, dass er bestimmte Entscheidungen auch für eine Gesellschafterversammlung übernimmt und dann eine ganz starke Position hat. Wobei wenn man das zu stark ausgestaltet und auf den ehemaligen Unternehmer hin, dann ist er ja immer wieder noch im Geschäft. Also da muss man ein bisschen aufpassen, dass man in der Richtung nicht die Geschäftsführung an den Beirat übergibt und der Unternehmer letztendlich doch die Fäden in der Hand hält.
Ja, genau. Ja. Das hätte ich jetzt auch gerade gefragt, ja, wie weit ist der Beirat dann auch halt ein Regulativ, ja? Also wenn ich jetzt, oder kann der Beirat ein Regulativ sein, jetzt gehen wir mal einfach nur ein pragmatisches Beispiel, der Vater geht in den Beirat, ja, so, und irgendwie will er doch nicht richtig loslassen, will sich einmischen, und können dann die anderen beiden, die quasi im Beirat sitzen, auch den Sohn schützen oder die Tochter schützen, wenn die es übernimmt, ja, und dann damit einfach auch sagen, hier, also der Beirat kann nur auch mit einer Stimme sprechen und zwei Drittel des Beirates sehen das jetzt zum Beispiel genau richtig, wie es die Nachfolger machen und können damit dann vielleicht auch den omnipräsenten Patriarchen der alten Tage dann in dem Moment vielleicht auch ausbremsen.
Ja, das geht natürlich. Also man muss sich halt sehr genau überlegen, welche Aufgaben der Beirat haben soll und das vertraglich regeln. Da muss man eben auch die Unternehmensnachfolger schützen und denen die Eigenständigkeit auch zubilligen, sonst verlieren die ganz, ganz schnell das Interesse. Ja. Mhm. Also das ist die Vertragsgestaltung, das ist die Ausbalancierung der Rechte und Pflichten, die da bestehen. Und das muss individuell zugeschnitten werden. Aber wie gesagt, der Unternehmer darf nicht über den Beirat das Unternehmen steuern, wenn er es eben loslassen will.
Ja. Okay. Und Sie haben einen zweiten Punkt, da möchte ich gerne nochmal reingehen. Ist es aus Ihrer Sicht von der Erfahrung her gut, wenn an dem Tag der Nachfolge dann jetzt die Nachfolger auch übernehmen und in dem Moment die Übergebenden loslassen und rausgehen und sagen, so, hier hast du einen Schlüssel und jetzt mach? Oder raten Sie zu einer Übergangsphase, also dass man quasi den Staffelstab immer mehr übergibt, da Milestones festlegt oder Jahrespläne macht, wo man sagt, in 2 Jahren das, in 3 Jahren das. Was würden Sie da empfehlen oder was sind Ihre Erfahrungen?
Also meine Erfahrungen sind schon, dass es vernünftig ist, eine Übergangsphase zu haben, aber man darf diese Übergangsphase nicht zu lange ausdehnen. Man muss sich da klare Vorgaben nehmen. Ich würde sagen, ein halbes bis ein Jahr. Und dann muss das auch beendet werden.
Also ansonsten, nicht über Jahre?
Nicht über Jahre. Ansonsten, wenn man wirklich ganz loslassen will, man kann ja noch als Gesellschafter dann vielleicht dabei bleiben. Aber für die Unternehmensführung wird es wahrscheinlich nicht funktionieren oder hat es meistens nicht funktioniert. Weil man kann sich als Unternehmensnachfolger dann einfach nicht aus dem Schatten herauslösen, den der Unternehmer wirft. Das ist halt so.
Ja. Ja. Also da auch, wenn es auf irgend so eine Nachfolge hinausläuft, die, ich sage jetzt mal, schon mit Familie oder auch mit Unterstützung extern und so weiter da läuft, da muss ich sagen, vielleicht auch von unserer Seite als Erfahrung nochmal mit rein, dass unser Prozess halt extrem viel abfedert. Ja, also wenn man wirklich zusammensitzt und weiß, dass in dieser Phase der nächsten 10 Jahre, der nächsten Dekade die Nachfolge passieren soll, dass man trotzdem über die gemeinsame Vision des Unternehmens redet und dass quasi die Nachfolger mit der übergebenen Generation über die Vision sprechen, über die strategischen Ziele sprechen, über den Strategieprozess sprechen und so weiter. Und ich glaube, eine der größten Ängste, die ja der Übergebende hat, ist, dass der Nachfolger das, was er über viele Jahre mühevoll aufgebaut hat, jetzt in kurzer Zeit vor die Wand fährt. Ja, und der Übernehmende hat die Angst, dass der Alte ja eh nicht loslässt und mir wieder reinquatscht und ich nicht machen darf. Und ich glaube, das ist dann das, wo halt einfach die Friktionen aufeinander losgehen. Ja. Und in dem Folge, wenn man aber Klarheit geschaffen hat zur Vision, zu Zielen, zu den Zahlen, was passieren soll, glaube ich, harmonisiert es eine Nachfolge wesentlich leichter. Aber sonst, ich bin auch bei Ihnen, das darf nicht ein Never-Ending-Prozess sein. Das
muss Nein, der Prozess muss eigentlich mit der Übergabe abgeschlossen sein. Ja, also diese Überleitungsphase, wenn man das vorher, Sie haben es angesprochen, in einem Strategieprozess klar definiert, wenn ich auch als Unternehmer sage, ich kann mich an einen Bauunternehmer erinnern, der hatte immer gesagt, mit 55 euch auf. Ja, und da alle haben immer gesagt, machst du doch eh nicht und so weiter. Der hat das gemacht. Der hat aber dafür gesorgt, dass zwei seiner Söhne an seiner Stelle die Firma übernommen haben. Und der war dann noch eine überschaubare Zeit so als Berater und Ansprechpartner tätig. Und dann hat er ganz losgelassen. Und der war von Anfang an klar. Der wusste genau, wo er hin will und wann. Ja. Jetzt gut, mit 55 kann man sich drüber streiten, aber wenn das mal feststeht und man weiß, okay, ich will in dem Alter aussteigen, da muss man ja zurückrechnen, wann muss ich damit anfangen? Ja? Wann muss ich damit anfangen, wenn ich mit 60 oder 65 aufhören will? Da muss ich habe gesagt, mit 50 sollte man eigentlich anfangen zu überlegen, da muss ich rechtzeitig klar sein, dann kann ich das auch in meinem Strategieprozess mit aufnehmen. Dann ist es auch eine Sicherheit für die Mitarbeiter im Unternehmen. Welche Mitarbeiter macht sich nicht Gedanken, wenn der Chef irgendwie 80 ist, wie es weitergeht, ja? Oder sind die besten Mitarbeiter dann schon weg, weil denen das Risiko einfach zu groß ist, ja? Also es sind auch alles Risiken, die sich mit jedem Jahr, in dem man glaubt, weiterarbeiten zu müssen, halt eben auch potenzieren.
Also ich glaube, dass wir damit auf jeden Fall auch aus Ihren Worten heraus schon mal ganz viele, also ich wüsste jetzt viele, die sich das sehr gut anhören sollen. Ich würde Ihnen auch den Podcast heute im Nachgang auf jeden Fall empfehlen. Und wo ich auch sage, ey, ihr müsst euch bitte früh genug über dieses Thema eher Gedanken machen. Und also ich hoffe, dass diese Botschaft mit aller Deutlichkeit ankommt oder angekommen ist. Und ich entnehme natürlich auch aus dem, wie Sie es jetzt hier auch darstellen, dass es auf jeden Fall immer leichter ist, wenn ich jemanden dabei habe, der ein Profi in dem Bereich ist, der mir vielleicht auch mal Möglichkeiten aufzeigen kann, der natürlich auch eine Moderatorrolle da auch einnehmen kann, vielleicht in so einer Konstellation und auch die Parteien mal erstmal an den Tisch holen kann und eruieren kann, was da richtig ist. Also ich glaube, das ist ohne externe Unterstützung, wird es ganz schwer.
Ja, das ist ganz schwer. Und das ist auch unser Ansatz immer. Wir ermitteln erstmal die persönlichen Verhältnisse, wir ermitteln mal die Interessen, in welche Richtung gibt es, wie sind die sonstigen Konstellationen, gibt es Kinder, manchmal gibt es Patchwork-Familien noch. Das sind alles Themen, die spielen da mit rein. Und da ist erstmal ganz wichtig, mal aufzunehmen, wo steht der Unternehmer, was spielt sich rund um ihn noch ab und dann darauf aufzubauen, was will er. Und dann werden wir die Lösung zusammen finden, auch mit den nachfolgeinteressierten Kindern oder Mitarbeitern.
Ja, es gibt ja da eigentlich auch zwei sehr spannende Szenarien, nämlich das erste Szenario, der Unternehmer will an seine Kinder übergeben, sieht auch die Eignung der Kinder, aber die Kinder wollen nicht. Ja, also was dann? Ja, oder andersrum, die Kinder haben nicht die Eignung, ja, und er will es unbedingt an die Kinder übergeben. Also es sind ja alles Dinge, die sind ja richtig brandgefährlich.
Ja, das ist beides brandgefährlich und da hilft am Ende nur wirklich Offenheit und miteinander reden und vielleicht ändern sich auch Verhältnisse. Also Nachfolger können sich entwickeln, können Interesse bekommen. Dann gilt es sich halt die Frage zu stellen, wie kann ich vielleicht für einen Übergangszeitraum sicherstellen, vielleicht durch eine Fremdgeschäftsführung, ich bleibe Gesellschafter, lass los, wie kann ich trotzdem dafür sorgen, dass meine Kinder da eben weiter in das Unternehmen investieren können oder sich da mit binden können. Und wenn es halt eben so ist, dass da überhaupt eine Möglichkeit besteht, das Unternehmen überzuleiten, dann kann man seine Gesellschaftsanteile immer noch abgeben. Oder man gibt es an die Kinder und die sind rein als Gesellschafter beteiligt und das Geschäft wird einem Dritten überlassen. Das ist ja auch eine Möglichkeit. Genau. Ja, vielleicht gibt es in der nächsten Generation jemand, der Interesse hat.
Ja, und dann haben wir ja noch das Szenario und da vielleicht auch noch mal ein paar Sätze oder ein paar Gedanken auch dazu. Man kommt zu dem Entschluss, es gibt keine familieninterne Nachfolge oder die Familie möchte es nicht übernehmen und man hat alles durchgespielt. Und jetzt gibt es dann doch wirklich nur noch die Möglichkeit, extern zu verkaufen, zu veräußern. Was macht man da? Ist es jetzt wichtig, die nächsten 2-3 Jahre, wie man so schön sagt, die Kuh zu schmücken und die Ergebnisse ganz hoch EBIT-orientiert oder gewinnorientiert zu arbeiten und Investitionen zu vernachlässigen? Hauptsache der Ertrag steigt, der Gewinn steigt, damit ich einen vernünftigen Verkaufswert bekomme? Oder was würden Sie da empfehlen?
Naja, ich meine, die Braut zu schmücken, es ist so der Vorwurf, der da oft fällt. Jeder Investor wird sich sehr genau anschauen, was ist mit dem Unternehmen die letzten Jahre passiert. Und jemand wird nicht für die Vergangenheit Geld bezahlen, sondern für die Zukunft. Ja. Mhm. Ich muss das Unternehmen zukunftssicher aufstellen. Ja. Das ist das Entscheidende. Welche Position habe ich am Markt? Wie bin ich mit meinen Produkten unterwegs? Wie ist meine Gewinnsituation? Natürlich Das sind alles Themen, aber ein Investor kauft die Zukunft und nicht die Vergangenheit. Und wir werden ja auch immer mal wieder bei Unternehmensübergaben, Verkäufen gefragt, wie seht ihr das denn? Beurteilt das mal, bewertet das mal. Da reicht eine halbe Stunde, um zu sehen, was mit dem Unternehmen los ist. Ja, das sieht man sehr, sehr schnell. Es sind da Unternehmen unterlassen worden, damit man hier bessere Ergebnisse hat und so. Das ist alles ganz, ganz schnell aufgeklärt.
Also das heißt, bei so einer Due Diligence, ja, ist es schon auch wichtig, sich die Komplexität anzuschauen und auch da, ich sage jetzt mal, Marktpotenziale, Führungssysteme und, zu betrachten und sich nicht nur auf den Gewinn, ja, zu orientieren.
Ja, ganz sicher. Natürlich muss man sich, wenn man eben einen Investor sucht, auch Gedanken machen, wie sind vielleicht Gesellschaftsverhältnisse, gibt es noch Minderheitsgesellschafter, die vielleicht nur einen kleinen Anteil halten, wie kriege ich die mitgenommen, was muss ich vielleicht noch an der Rechtsform ändern, um halt eben für einen Investor interessanter zu sein. Das kann vielleicht ein Formwechsel in eine GmbH sein. Man könnte sich Gedanken machen darüber, ob ich vielleicht Grundstücke aus dem Unternehmen rauslöse, um dann eben über eine Vermietung, Verpachtung anschließend noch Geld zu bekommen. Da spielen natürlich auch noch steuerliche Themen mit und Grunderwerbsteuerthemen, aber das sind halt die Punkte, die man da beackern kann. Und dann kann man auch über einen Verkauf rein des operativen Geschäftes eben auch sein Unternehmen verkaufen und eben über den Rest, den man noch hat, vermieten, verpachten oder sich eben als Berater aufstellen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Die muss man nur erfragen und ich sage immer, jede Idee, die der Unternehmer hat, die greifen wir gerne auf und finden zusammen am Ende die Lösung.
Wir haben ja hier gerade bei uns in der direkten Nachbarschaft ja eine spektakuläre Verkaufsentscheidung gehabt vor einigen Monaten. Alle wissen oder die meisten wissen, wo wir herkommen oder wo ich herkomme. Und ich sitze nicht umsonst hier im Fissmann-Gebäude. Und bei Fissmann hat es ja auch sowas gegeben, dass auch obwohl ja viele gesagt haben, Mensch, der junge, neue CEO, der alle Potenziale mitbringt und das Unternehmen jetzt auch schon grandios in die Nachfolge sozusagen geführt und übernommen hat, entscheidet sich dazu, den elementarsten Geschäftsbereich des Unternehmens zu verkaufen, um damit das Unternehmen noch sicherer zu machen. Also das konnten viele nicht verstehen, aber das ist ja auch ganz bewusst eine gewählte Form der Nachfolge.
Ja, ganz sicher. Also wenn man da ein bisschen mehr Hintergrundwissen zu der Fissmann-Thematik hat, dann kann man das auch sehr gut verstehen. Jedem Unternehmer ist ja auch gelegen, dass sein Unternehmen auch eine Zukunft hat. Und da gilt es halt eben zu schauen, welcher Investor ist vielleicht strategisch genau der Richtige für mich, um eben den Fortbestand auch zu sichern. Und so jemand findet man natürlich auch nicht gleich und über Nacht. Und so ein Investorenprozess dauert natürlich dann auch ein bisschen. Aber das kann für Unternehmen ein entscheidender Mehrwert sein und ein entscheidender Schritt in die Zukunft, natürlich.
Ja, ich glaube, an dem Beispiel, lieber Erik Spielmann, ist nochmal sehr, sehr deutlich geworden, dass es hier viele Optionen gibt, ja, dass es viele Möglichkeiten gibt und dass es hier auf jeden Fall jemanden braucht, der einem diese Optionen zeigen kann, der mit einem vielleicht auch mal die Lösungswege und die Ansätze aus neutraler Ebene durchspielen kann. Und dass es extrem wichtig ist, dass man hier einen Profi mit Expertise an seiner Seite hat. Und ich glaube, wenn wir das Thema heute zumindest so weit sensibilisieren konnten, und das ist Ihnen sicherlich auch mit Ihren Worten sehr, sehr gut gelungen, dass er sich mit dem Thema A auseinandersetzt, früh genug auseinandersetzt und da Lösungen findet, glaube ich, dann haben wir da schon wieder einen ganz, ganz entscheidenden Beitrag heute geleistet.
Ja, das ist so. Das ist auch mein Rat zum Schluss. Es gibt nur die Möglichkeit, sich rechtzeitig damit zu beschäftigen, um gute Lösungen zu finden. Und es gibt keine Lösung von der Stange. Ja? Also ich kann jetzt nicht, wenn mich einer anruft, sagen, ich mache jetzt die oberste Schublade auf und verkaufe ihm das Konzept. Das sind immer individuelle Lösungen, die dann aber auch passen.
Ja. Mhm. Ja, sehr schön. Vielen, vielen Dank erstmal an der Stelle. Und ich möchte es allerdings nicht versäumen. Und wir haben ja vorhin auch zwischendurch schon mal kurz drüber gesprochen auch. Und das wäre jetzt schon wieder das nächste Podcast-Thema. Ja. Und wir haben aber jetzt gesagt, wir machen es auch diesmal, glaube ich, ich weiß es gar nicht, wir haben es sogar nicht entschieden letztendlich, ob wir einen Live-Podcast wieder aufnehmen bei der Veranstaltung. Haben wir bis jetzt zumindest noch nicht vorgesehen. Aber wir hatten ein Thema jetzt aus aktuellem Anlass, muss man auch sagen, weil wir da auch paar Einschläge hatten, die mich auch sehr betroffen und sehr berührt haben, auch aus unserem Klientenkreis. Ja. Und das ist ja also fast noch mehr weggeschoben als das Nachfolgethema, ist dieses Thema, was passiert an so einem Tag X, ja, und wenn einem Unternehmer was zustößt, ja, sei es ein Unfall und ja, und er auf einmal oder was Gesundheitliches, Sonstiges, und er fällt temporär aus, ja, oder er fällt länger aus oder er fällt sogar ganz aus, ja. Und was da in einem Unternehmen passiert, wie ich darauf vorbereitet sein muss, und das kann auch jungen Unternehmern passieren, glaube ich, oder Unternehmerinnen, dann ist es wohl extrem wichtig, ja, sich sofort damit auseinanderzusetzen und da Lösungen zu finden und alles zumindest mit einem guten Gefühl und aller Expertise, die ich da habe, das so vorzubereiten, dass das Unternehmen gesichert ist, dass die Familie gesichert ist, dass die Mitarbeiter gesichert sind und dass das Unternehmen auch entweder zumindest temporär oder dauerhaft weitergeführt werden kann. Ja, und dazu haben wir beide uns verständigt, ja, dass wir dazu bei unserer Jahrestagung am 20. Oktober, sie findet am 19. und 20. statt, am 20. Oktober, dass Sie, lieber Herr Spielmann, dazu einen Impulsvortrag halten. Und ich glaube, da werden wir auch wieder viele Ideen in die Runde bringen. Wir hatten letztes Jahr ja ein super spannendes Thema mit dem Cyberangriff und das hat auch viele mal ganz anders drüber nachdenken lassen. Und ich glaube, der Tag X, der kann auch anders aussehen. Das kann nicht nur sein, dass die Bildschirme stillstehen, sondern es kann auch vielleicht was anderes stillstehen. Und dafür muss ein Unternehmen vorbereitet sein, auch wenn es keiner wirklich wahrhaben will.
Richtig, der Tag X. Jeder glaubt daran, dass er nie eintreten wird. Aber wenn er eintritt, dann muss alles vorbereitet sein. Und das ist gar nicht so viel Arbeit, aber man muss sich auch damit beschäftigen. Und vielen Dank für die Einladung für die Tagung in Frankenberg. Das wird ein super interessantes Thema sein. Ich werde einige wichtige Impulse da vortragen können. Und jeder, der da ist, der wird mit einigen Ideen und Überlegungen und ja, vielleicht Nachdenklichkeiten wieder nach Hause gehen.
Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Also von daher, ich sage erstmal an der Stelle wieder vielen, vielen Dank. Ja, und freue mich natürlich auf unsere nächsten Treffen. Und wenn Sie Erik Spielmann persönlich ja kennenlernen wollen, treffen wollen, gibt es natürlich einmal die Möglichkeit, nach Frankenberg zu kommen. Das haben wir damit schon mal jetzt auf jeden Fall geankert. Aber es gibt natürlich auch die Möglichkeit, ihn direkt zu kontaktieren. Wir haben in unseren Shownotes, wie es ja so schön heißt, ja, haben wir natürlich da die Kontaktdaten drin. Sie können aber auch über unsere Homepage ja auch schauen oder mich auch selber ja anrufen oder ansprechen. Ich vermittle auch gerne den Kontakt auch weiter. Und ja, sage an dieser Stelle erstmal wieder vielen, vielen Dank. Wünsche natürlich allen eine ganz tolle weitere Woche. Freue mich natürlich auf alles, was wir jetzt demnächst wieder noch im Restjahr machen, um unsere ja, Prozesse auch weiter voranzutreiben. Und freue mich natürlich auf eine tolle Veranstaltung im Oktober in Frankenberg. Und sage in diesem Sinne bis zum nächsten Mal, Ihr Andreas Schmaler.
Adlerblick, Ihr Impulsgeber für Unternehmer und Führungskräfte. Wir bedanken uns für Ihr Zuhören und würden uns über eine Bewertung freuen. Gerne abonnieren Sie uns auch auf der Plattform Ihrer Wahl, empfehlen Sie uns weiter und besuchen Sie unsere Homepage. Wir wünschen Ihnen eine erfolgreiche Woche und bis zum nächsten Mal.